Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit, herzlich willkommen beim Büchermarkt. Der heutige 16. Oktober ist im Jahre 1979 zum Welternährungstag erklärt worden. Die bessere Bezeichnung ist wohl Welthungertag, denn die Ernährungssituation hat sich nicht entscheidend verbessert. Rund 700 Millionen Menschen hungern derzeit und Corona macht alles nur noch schlimmer. Einer, der sein gesamtes Forscherleben der globalen Verbesserung von Lebenschancen gewidmet und immer wieder auf ungerechte ökonomische Verteilung hingewiesen hat, ist Amartya Sen. Am kommenden Sonntag erhält der indische Wirtschaftsphilosoph im Rahmen der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der 86-jährige Sen wird zur Feierstunde live zugeschaltet. Die Buchmesse findet ja in diesem Jahr fast ausschließlich digital statt. Und auch wir, Büchermarktmoderatoren, senden Corona-bedingt in diesem Oktober nicht aus Frankfurt, sondern aus Köln. Ich habe heute gleich zwei Gespräche im Programm. Mit der italienischen Philosophin und Journalistin Cinzia Sciuto habe ich über ihr Buch »Die Fallen des Multikulturalismus« gesprochen. Und mit meiner Kollegin Katrin Stövesand über die wirtschaftsphilosophischen Aspekte im Werk von Amartya Sen, insbesondere über seinen jetzt bei Reclam vorliegenden Essay »Elemente einer Theorie der Menschenrechte«. Damit beginnen wir. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist wohl der politischste Kultur- und Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Und deshalb habe ich Katrin Stövesand zuerst gefragt, welche Botschaft sich mit der Vergabe des Friedenspreises an Amartya Sen verbindet.
Wenn wir nach der Begründung der Jury gehen, ist es eben das besondere ökonomische Verständnis von Amartya Sen, dass Wirtschaftswachstum eben nicht alles ist, wenn es um eine gelingende Wirtschaft geht, die ja hier hervorgehoben werden soll. Jetzt gerade in der Corona-bedingten Krise wird ja oft die Systemfrage gestellt, ob es um globale Arbeitsteilung geht, um die Neubewertung von Arbeits- und Wirtschaftsbereichen oder eben um die Frage, ob es wirklich weiterhin zentral um Wachstum gehen kann oder um individuelle Wohlstandssteigerung. Und für eine Wirtschaft nach Corona könnte man sich ja viele Dinge vorstellen, die anders besser laufen könnten. Und hier sind natürlich die Ideen und Theorien von Amartya Sen sehr naheliegend, der ja eine menschengerechte Wirtschaft fordert, die möglichst alle mitnimmt, die Chancengleichheit bietet, die mehr auf Gemeinwohl als auf Profitsteigerung setzt. Eine ökonomische Ordnung, die immer auf ein besseres Leben für möglichst viele Menschen zielt, also auch bislang Benachteiligte. Ich zitiere mal aus der Jurybegründung. Amartya Sen hebt Solidarität und Verhandlungsbereitschaft als essentielle demokratische Tugenden hervor. Sein inspirierendes Werk ist Aufruf dazu, eine Kultur politischer Entscheidungen zu fördern, die von der Verantwortung für andere getragen ist und niemandem das Recht auf Mitsprache und Selbstbestimmung verwehrt. Also große Worte und eine Botschaft für Solidarität und Chancengleichheit.
Wenn wir jetzt mal in sein Werk etwas einsteigen, was ja sehr komplex ist, wir können auch nur gewisse Ausschnitte wählen. Sen schrieb einmal, Vernunft heißt, die ganze Menschheit in den Blick zu nehmen. Sie haben es eben schon angedeutet. Und Krisen böten auch die Chance, Solidarität zu entwickeln. Solidarität brauchen wir im Moment, glaube ich, und Krisen haben wir auch genug. Sein gesamtes Schaffen ist geprägt von der eigenen Erfahrung der Armut und Hungersnöte. So ist auch sein Hauptwerk von 1981 betitelt, Armut und Hungersnöte. Man kann Amartya Sen als Streiter für die Gerechtigkeit bezeichnen. Sie haben es eben auch schon angedeutet. Wie bildet sich das in seinem Werk ab?
Ja, er ist wirklich ein nimmermüder Streiter in Sachen Gerechtigkeit. Auch jetzt im hohen Alter, Sen wird Anfang November 87 Jahre alt. Er glaubt an den Menschen und seine Fähigkeit, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln, beziehungsweise sich überhaupt dafür zu entscheiden. Sen betont immer wieder, dass er nicht davon ausgeht, wie üblich in ökonomischen Theorien, dass der Mensch ein Homo economicus ist, also ein egoistisches Wesen, das nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Er hält dagegen, dass gesellschaftliche Strukturen, die sich ja herausgebildet haben unter Menschen, immer auch uneigennützige Motive innehaben. Und da knüpft er immer wieder an. Und Sie haben es gesagt, seine Prägung in Indien hat eben den Wunsch entstehen lassen, Wirtschaft und Ethik zusammenzudenken. Er hat eben noch in Indien die letzte große Hungerkatastrophe erlebt. Er weiß, was wirkliche Armut bedeutet, was Perspektivlosigkeit bedeutet. Und er hat dann eben nicht nur Wirtschaftswissenschaft, sondern auch Philosophie studiert, um eine menschengerechte Ökonomie zu entwickeln, zumindest in der Theorie. Und ohne jetzt alle zugegebenermaßen manchmal schwierigen Termini in seinen Werken aufzuzählen, aber er hat den Fähigkeitsansatz betont. Das heißt, man muss Menschen erstmal in die Lage bringen, ihr Leben zu verbessern und sein Bestehen auf Freiheiten. Freiheit von Hunger, von Armut, Freiheit für Entwicklung. Das geht immer davon aus, dass Menschen für alle Menschen eben Bedingungen gelten müssen, dass sie das Beste für sich und für andere erreichen können, also im Sinne der sozialen Gleichheit.
Sie haben es eben schon angesprochen, das Produktive an Amartya Sens Denken ist, dass die ökonomischen Themen, die er bearbeitet und mit denen er berühmt wurde, Wohlfahrtsökonomie ist das Stichwort oder Sozialwahltheorie, Schnittmengen aufweisen mit philosophischen Themen. Also immer sind seine ökonomischen Themen unterfüttert von moralischen Fragen, so kann man es vielleicht sagen. Immer wurden die Studien Sens, die mit dem Kantschen Denken verpflichtet sind, eben auch von diesen Fragen begleitet. Gerechtigkeit, Lebensglück, kann man so sagen, Menschenrechte, das ist so ein allumfassender Begriff. Im Reclam Verlag liegt jetzt unter anderem ein Essay Sens vor, der erstmals in den USA 2004 publiziert wurde, Elemente einer Theorie der Menschenrechte. Was ist überhaupt eine Theorie der Menschenrechte?
Ja, eigentlich ist das ganz stimmig, dass man das jetzt nochmal ausgekoppelt hat. Amartya Sens ökonomischer Ansatz eben für die Chancengleichheit aller Menschen beruht ja auf ethischen Ansprüchen und geht davon aus, dass Menschen natürliche Rechte haben. Das heißt, die Argumentation für eine Theorie der Menschenrechte war auch immer Teil seiner Argumentation für menschengerechte Ökonomie. Und dieser Essay, der nun auf Deutsch erschienen ist, ist 2004 entstanden, basierend auf einer Vorlesung in Oxford. Und darin betont er, dass es eben natürliche, angeborene Rechte gibt, die nicht mit Gesetzen gleichzusetzen sind, sondern vielmehr moralische Ansprüche, die klar formuliert werden müssen, um sie geltend zu machen. Und Motivation ist für ihn, das auch immer mit aufzugreifen in seinen Büchern, die Erweiterung der Menschenrechte, die ja sozusagen erfolgt ist von denen ersten Ranges, also das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, auf persönliche und politische Freiheit, um wirtschaftliche und soziale Rechte, eben das Recht auf Zugang zu ausreichend Lebensmitteln oder auf medizinische Versorgung, auf Bildung. Auch hier immer der Rückgriff auf Indien. Und so eben begründet er seine Motivation, Menschenrechte zu formulieren.
Wie sollen denn nach seiner Vorstellung diese Menschenrechte eingelöst werden, also verwirklicht werden? Es kommt ja noch hinzu, diese Schwierigkeiten, dass im Grunde genommen Menschenrechte immer wieder relativiert werden, je nach kultureller Zugehörigkeit.
Ja, er setzt da auf drei Pfeiler, die er ausführt. Anerkennung. Da beschreibt er zum Beispiel eben die wichtigste Wegmarke, natürlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Also formulierte, natürliche, universelle Rechte, anerkannt von einem Staatenbund. Und damit sind sie natürlich nicht überall, aber doch im Rahmen der UNO allgemeingültig als Motivation für Gesetzgebung, als Inspiration für Gesellschaftsordnungen. Zweitens ist Aktivismus ein ganz wichtiger Faktor, um Menschenrechte voranzutreiben, durchzusetzen, überhaupt erst zu identifizieren. Das heißt, das aktive Eintreten, Monitoring, Berichte über Missstände wie auch über Fortschritte. Und das erfolgt vor allem durch Organisationen, aber auch durch Politik. Und als drittes schließlich Gesetzgebung, also eben nochmal die Betonung, Menschenrechte sind nicht per se Gesetz, sondern sie können zu Gesetzen erhoben werden, was dann eben auch schließlich dazu führt, dass diese Rechte einklagbar sind, wie etwa vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem eben wiederum die Europäische Menschenrechtskonvention zugrunde liegt. Und er betont bei all diesen drei Wegen, dass es immer darauf ankommt, den Angemessenen zu wählen. Nicht alles muss eben als Gesetz formuliert werden, weil auch nicht alles bei Nichtbeachtung bestraft werden müsse.
Katrin Stövesand, Amartya Sen, der jetzt nun also ausgezeichnet wird mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, hat im Grunde genommen keine Auszeichnung mehr nötig. Er hat also auch schon den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Er ist wirklich mit Preisen eingedeckt. Wie wichtig ist denn sein Denken in diesen Zeiten für uns?
Ja, ich muss als pessimistische Leserin sagen, dass ich mit seinem optimistischen Weltblick vor einem Menschenbild manchmal ein Problem habe, aber nichtsdestotrotz ist das total wichtig, genau solche Menschen gerade in den Vordergrund zu stellen, die sagen, wie es anders sein könnte, die auch Beispiele aufführen, wie es schon anders läuft und die einfach darauf setzen, das ist auch ein Teil seiner Menschenrechtstheorie, dass es einen globalen kritischen Austausch, einen Diskurs geben muss, dass man immer auf der Höhe der Zeit bleiben muss. Alles, was Bestand haben will, muss durchdiskutiert werden. Und jemand, der auf Diskussion auf Augenhöhe setzt, auf Informationen, die überall verfügbar sein müssen und vor allem auf Meinungsfreiheit, ist natürlich eine ganz wichtige Person in dieser Zeit, trotz aller Populisten und autoritären Systeme.
Ein Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Stövesand. Angaben zu Büchern Amartya Sens finden Sie auf unserer Internetseite unter Deutschlandfunk Büchermarkt. Und noch ein Hinweis, am Sonntag wird in unserer Sendung Kultur heute ab 17.35 Uhr ausführlich über die feierliche Preisvergabe an Amartya Sen im Frankfurter Römer berichtet. Im kleinen Zürcher Rotpunkt Verlag ist ein Buch erschienen, das sich bestens zu unserem vorherigen Gespräch ergänzt. Es trägt den Titel »Die Fallen des Multikulturalismus, Laizität und Menschenrechte in einer vielfältigen Gesellschaft«. Autorin ist die italienische Philosophin Cinzia Sciuto, die in Frankfurt lebt, aber mir vor der Sendung aus Italien per Telefon zugeschaltet war. Cinzia Sciuto ist Jahrgang 1981. Sie schreibt für europäische und deutsche Medien sowie in ihrem Blog über Themen wie Säkularismus, Frauenrechte, Demokratie und über Fragen der Bioethik. In ihrem neuen Buch setzt sich die promovierte Philosophin insbesondere mit dem Einfluss der Religionen in Europa auseinander. Und ich habe sie zuerst gefragt, welchen Handlungsbedarf sie wegen dieser Einflussnahme in Bezug auf Diskussionen um die Menschenrechte sehen würde.
Vor einigen Tagen hatte zum Beispiel der französische Präsident Macron vor der Gefahr des benannten islamistischen Separatismus gewarnt. In Polen werden seit Jahren Frauenrechte und auch die Rechte von LGBT-Menschen angegriffen aufgrund katholischer Dogmen. Und trotz eines Anstiegs der Zahl der Nichtgläubigen in den meisten Ländern Europas, Religionen genießen immer noch viele Privilegien. Denken Sie zum Beispiel an die konfessionelle Religionsunterrichte an öffentlichen Schulen. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass selbst in scheinbar säkularisierten Gesellschaften die Macht der Religionen noch sehr stark ist und teilweise andere und ungewohnte Formen annimmt.
So wie Sie es in Ihrem Vorwort andeuten, geht es Ihnen, die sich als Autoren dem linken Denken zuordnen, um eine Kritik, um ein Versäumnis, das Sie feststellen im linken Denken. Sie schreiben, ich zitiere Sie, sämtliche Punkte, die in diesem Buch behandelt werden, Religionen, Kulturen, Laizität, Identität, Menschenrechte, sind oft von der Linken vernachlässigt worden. Was meinen Sie damit und welche Konsequenzen hat das Ihrer Meinung nach?
Ja, also traditionell war die Linke davon überzeugt, dass die wesentlichen Widersprüche der Gesellschaft die wirtschaftlichen seien. Und dass, wenn wir diese wirtschaftlichen Widersprüche einmal überwinden, dann alle anderen auf magische Weise verschwinden würden. Aber bei diesem Ansatz übersehen wir die Tatsache, dass die tiefen Strukturen der Gesellschaft nicht nur von den wirtschaftlichen Beziehungen bestimmt werden, sondern dass auch diese weichen Themen, Kulturen und Religionen gar keine weichen Themen sind. Die Linke hat sie traditionell als Überbau betrachtet. Aber sie spielen noch eine zentrale Rolle. Gegenüber den Individuen stellen Kulturen und Religionen eine Macht dar, genau wie die wirtschaftlichen Mächte.
Und das haben Sie, glaube ich, auch mit Amartya Sen gemeint, denke ich.
Ja, und ich freue mich auch sehr auf diesen Preis für Amartya Sen.
Cinzia Sciuto, Sie fordern eine strikte Laizität, um das Feld nicht den Fundamentalisten in Europa zu überlassen, wie Sie auch ausführen. Das sei eine Grundbedingung für Demokratie, aber auch für eine Durchsetzung der Menschenrechte im universellen Maßstab, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Klären wir vielleicht doch erst einmal, was Sie unter Laizität verstehen.
Ja, also wir sehen, dass überall, wo Religionen eine große Rolle im öffentlichen Leben spielen, werden Menschenrechte verletzt. Das passiert in vielen Ländern der Welt, wo zum Beispiel Apostasie und Atheismus mit Gefängnis oder sogar mit der Todesstrafe bestraft wird. Aber auch in Ländern wie Frankreich oder Deutschland, wo zum Beispiel viele Intellektuellen für ihre Islamkritik unter Polizeischutz leben müssen. Also ich denke einfach, dass um Menschenrechte effektiv zu schützen, müssen wir einen freien öffentlichen Raum schaffen. Und Laizität dient dazu. Laizität heißt meiner Meinung nach nicht nur, dass Religionen eine Privatsache bleiben müssen, das wäre zu wenig, sondern auch, dass die Religionen nicht als Rechtfertigung der Verletzungen der Menschenrechte benutzt werden dürfen und der Staat muss dafür eine Garantie darstellen.
Warum haben Sie insbesondere den Islam im Fokus?
Weil Islam momentan die stärkste Herausforderung für die Laizität unserer Gesellschaften darstellt. Muslime werden immer mehr in Europa. Und die Fundamentalisten unter den Muslimen, die Minderheit sind, aber die sind am besten organisiert. Also die liberalen Muslimen sind viele, aber die sind nicht organisiert. Also die Stimme der Fundamentalisten wird viel, viel lauter als die der liberalen Muslime. Und wir müssen diese liberalen Muslime stärken.
Cinzia Schuto, das spannendste Kapitel ist für mich das letzte mit dem Titel Individuum versus Gemeinschaft, Multikulturalismus aus kosmopolitischer Hinsicht, so der Titel. Auch hier wieder die deutliche Kritik am linken Denken. Sie schreiben, ich zitiere, es wird gefährlich, wenn man aus einer Pluralität von Bräuchen, Sitten, Traditionen, Sprachen und Glaubensrichtungen eine Pluralität von Rechten ableitet. Es drohten dadurch Parallelgesellschaften mit unterschiedlichem Rechtsstatus und Rechtsverständnis. Das ist eine Einschätzung, die Sie ebenfalls, würde ich mal sagen, mit Amartya Sen teilen. Haben wir diese Parallelgesellschaft nicht schon längst und wie sollte man ihnen begegnen?
Parallelgesellschaften stellen eine sehr ernste Bedrohung für eine der wichtigsten Errungenschaften der Moderne dar, also der Rechtsstaat. Das Prinzip, dass das Gesetz für alle gleich ist, dass es nur ein Gesetz gibt, dem alle Bürger unterworfen sind. Mein Punkt ist, und das ist auch meine wichtigste Kritik an den Multikulturalismus, dass ausschließlich Individuen Subjekte von Rechten sein können, nicht Gemeinschaften oder Gruppe. Die Idee von Gruppenrechte, finde ich, ist in sich widersprüchlich, weil die Gruppe als homogene Gemeinschaft nicht existiert. Und die Individuen innerhalb der Gruppe, angefangen bei den Kindern, diejenigen sind, die geschützt werden sollten.
Inwiefern ist dieses Verständnis bei Menschenrechtsfragen das Individuum, wie Sie es gerade auch ausgeführt haben, in den Fokus zu rücken, eventuell auch eine feministische Position beziehungsweise zielt auch auf die Rechte und Ansprüche von Frauen?
Ja, also Frauenrechte sind überall in der Welt die erste Opfer der Fundamentalisten. Mein Punkt ist sehr, sehr einfach. Die Frage ist, wenn Traditionen mit Frauenrechte kollidieren, was soll Vorrang haben? Ich denke, dass die Errungenschaften des Feminismus immer damit begonnen haben, und nicht nur in Europa, sondern überall in der Welt, Elemente in Frage zu stellen, die tief in der Kultur verwurzelt waren und die oft durch religiöse Dogmen gerechtfertigt werden. Denken Sie zum Beispiel an das Konzept der Ehre, das in allen Kulturen der Welt eng mit dem Sexualverhalten der Frauen verbunden ist. Also ich denke, dass wenn wir anfangen, Frauenrechte zu relativisieren, indem wir sagen, dass andere Kulturen anders die Freiheit der Frauen denken, haben wir schon den Kampf verloren.
Cinzia Schuto, ihr Buch »Die Fallen des Multikulturalismus« ist im Zürcher Rotpunkt Verlag erschienen. Es hat 207 Seiten und kostet 24 Euro. Und zum Schluss noch der Blick auf das Büchermarktprogramm am Wochenende. Morgen wird es im Büchermarkt für junge Leser um die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises gehen. Dann spricht Dina Netz über die besten Kinder- und Jugendbücher mit der Literaturkritikerin Christine Lötscher und mit Ralf Schweikart, Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Nadeshda Mandelstams Erinnerungen an das Jahrhundert der Wölfe ist dann am Sonntag unser Buch der Woche. Nun geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Eines der Themen: Afrika kämpft mit Ausbruch von Impfpolio. Am Mikrofon wird dann gleich meine Kollegin Christiane Knoll sein und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.